Jetzt eine Reihe von Aufzählungen sein, wie 1, 2, 3 zum Beispiel. Ja.
Wunderbar, da bin ich ja sehr zufrieden.
Bist du zufrieden, ja,
ja.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gerhard Haderach. Hallihallo.
Ja, hallo.
Gerhard, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten oder einem Karikaturisten in dem Fall stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Zeichnen gekommen?
Naja, zum einen ist es einmal festzuhalten, das Zeichnen hat mir niemals Mühe gemacht oder so. Mhm. Das war meine unmittelbarste Sprache. Ich habe das immer sehr, sehr, sehr schnell und wahrscheinlich auch ziemlich prägnant auf Papier bringen können. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich zu Wort melden will. Und das war immer so ein Drang. Ja. Ich wollte mir niemals zufrieden geben mit meiner Umgebung, wollte mich immer äußern dazu. Dann kann ich zwei Sachen machen. Also entweder ich schreibe jetzt oder ich mache Musik, was auch eine Zeit lang einmal so eine Vision war. Ja. Für beides hat mir wirklich das massive Talent gefehlt. Kann ich sagen. Also ich war nie wirklich musikalisch begabt, hatte nicht die Stimme, die man gewünscht hätte oder ähnliches. Und dann habe ich auf das zurückgegriffen, was mir einfach am leichtesten gefallen ist, nämlich zu zeichnen. Und als ich gemerkt habe, man kann jetzt mit einem bestimmten Art von Training eine Art von Fertigkeit erreichen, die in der Lage ist, was darzustellen, was andere Menschen auch ansprechen kann. Und da habe ich gemerkt, das könnte mein Platz sein. Und das war so, denke ich mal, um die 25 bis 30 herum. Früher nicht.
Früher nicht?
Nein, früher nicht. Weil früher habe ich ja also die großen Stars dieser Szene bewundert, aber nicht mehr als das, weil ich mir gedacht habe, ja gut, die gibt's, ja, und die bewunderst du jetzt. Und dann habe ich halt einfach meine eigenen Zeichnereien plötzlich angefangen und habe gemerkt so, dass es zumindest einmal Verblüffung und Überraschung und gleichzeitig halt auch Aufregung gibt um diese Art von Zeichnungen. Und da war der Satiriker geboren. Und so habe ich mit 30 dann, nachdem ich immer wieder dann mit meinen Freunden zusammengesessen bin und die ganze Welt in Grund und Boden geredet habe, habe ich mir gedacht, du könntest sie doch auch in Grund und Boden zeichnen.
Ja? Okay.
Und so habe ich das gemacht.
Verstehe. Ich habe mir ein bisschen informiert natürlich und ich weiß, dass du diesen Schritt gesetzt hast. Und der interessiert mich aber deswegen so, weil du so einen zufriedenen Eindruck machst. Ich habe dich erst jetzt seit paar Minuten, sage ich mal, kennengelernt, aber auf allen Bildern, in allen Interviews, du wirkst irrsinnig zufrieden und als hättest du das aus deinem Leben gemacht, was du wollen hättest und als hätte sich das als richtig herausgestellt. War dieser Schritt damals, glaubst du, entscheidend für das?
Also ich bin ganz überzeugt davon, jetzt wenn ich zurückschaue, dass das damals wahrscheinlich der alles entscheidende Schritt war.
Und das kommt mir, wenn ich das sagen darf, das kommt mir aus der Distanz auch ein bisschen so vor.
Ja, weil das eine war, wie gesagt, wirklich diese fast naive Prognose, da, wenn du diese Ausbildung machst da zum Werbegrafiker, dann kannst du da Geld verdienen und wirst glücklich werden. Und dann habe ich gemerkt, naja, mit Geld verdienen allein macht man mich nicht glücklich, sondern da gehört was anderes dazu. Da gehört das dazu, dass ich meinem Talent gegenüber bestimmte Art von Respekt aufbringen und mir überlege, wofür ich es denn zur Verfügung stelle und wofür nicht. Und das war mein ständiges Suchen nach dem richtigen Weg eigentlich, der mich aufgekratzt hat, der mir auch unruhig gehalten hat. Und jetzt ist es so, wenn man zufrieden hört oder so, da weiß ich nicht, mit dem Begriff bin ich nicht ganz so glücklich.
Okay, verstehe.
Sondern ich bin immer nur auf der Suche nach dem ultimativen Weg für mich. Ja. Und diese Suche hat sich jetzt langsam schon noch mal ein bisschen eingependelt, gebe ich zu. Ich meine, mit 70 muss man nicht sagen, man sucht jetzt noch die ganz großen neuen Wege.
Und ich finde vor allem, es ist ja ein sehr schlüssiger Weg. Du hast natürlich verschiedene Dinge eingeschlagen, aber im Prinzip bist du ein sehr erfolgreicher Zeichner gewesen und geblieben.
Ja, interessanterweise war das gar kein so eine große Anstrengung. Das ist alles von selber gegangen. Ich habe mich niemals irgendwo vorgestellt oder mal beworben. Dafür war ich viel zu bescheiden immer und habe mir gedacht, da gibt's die großen Stars und alles ist gut, die brauchen mich nicht unbedingt. Aber es ist dann einfach so gelaufen, wie man sich das im amerikanischen Kino gern präsentieren lässt. Nämlich kam ein Anruf, warum kenne ich sie nicht von einer Zeitung, die ich damals auch gelesen habe. Das Profil war das.
Ja.
Ne? Und ich sagte dann ganz einfach, weil ich nicht in der Zeitung veröffentlicht werde. Und diese Schlagfertigkeit war es wahrscheinlich auch, die dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat. Und so habe ich begonnen dann für die Zeitung, die ich wirklich geschätzt habe, 25 Jahre lang zu zeichnen. Und wöchentlich. Ne?
Und so hat es angefangen.
Und so hat es angefangen, ja.
Und weißt du, woher der dann dich gekannt hat oder wie der auf dich gekommen ist?
Ja, da gab es in Salzburg, habe ich damals ja gelebt, einen Versuch eines satirischen Magazins, der hieß Watzmann. Und Freunde von mir haben gesagt, okay, kannst du nicht mal was zeichnen, wir wissen ja, du machst solche Sachen. Und da habe ich was gezeichnet, einen damals wirklich verblüffend perfekt gezeichneten Hutschenschleiderer namens Zilk. Ja, dann habe ich richtig so, wie ich in Erinnerung gehabt habe, gezeichnet. Und das war es, was man da im Profil gesehen hat. Und Peter Michael Lingens damals hat sich die Mühe gemacht, meine Telefonnummer herauszufinden und fragt, warum kenne ich sie nicht? Naja, und dann so hat es begonnen.
Ah ja, okay. Und das war der Beginn deiner Karriere. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast im Profil gezeichnet. Das ist sehr gut angekommen, nehme ich an.
Ja, das war von der ersten Zeichnung weg klar. Dann hat man mir angeboten, ich kriege dann eine eigene Seite und ähnliche Dinge. Und das ist sehr schnell gelaufen dann. Aber hat damit zu tun gehabt, dass mich diese Bestätigung für diese Zeitung, die ich auch wirklich gern gelesen habe, zeichnen oder arbeiten zu können oder zu dürfen, das hat mich total beflügelt. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal ein Briefing gekriegt von dem Doyen des Journalismus damals eben, der Name ist schon gefallen jetzt, der mir erzählt hat, der macht eine Geschichte über die neue und die veralterte medizinische Schule Wiens. Ja, zu dem Thema habe ich null gewusst, also absolut nichts, und habe mir dann also wirklich mit Zettel und Bleistift da alles abgeschrieben, was mir dieser Herr am Telefon erzählt hat, und habe das dann versucht umzusetzen in einer Zeichnung. Und bin drauf gekommen, das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Ich habe das Wissen nicht dahinter, ich habe keine Souveränität dem Thema gegenüber, was zeichnet denn da jetzt das ab, was mir der erzählt hat, und habe die damals schon fertige Zeichnung, mitten in der Nacht, ja, weil ich habe ja Nacht durchgearbeitet, weil ich so aufgeregt war vor diesen Aufträgen, und habe die mitten in der Nacht einfach zerrissen, ja, meine Liebste aufgeweckt, mitten in der Nacht und gesagt, Mari, das tut mir leid, schau her, und habe die Zeichnung zerrissen, habe mich hingesetzt und was ganz anderes gemacht. Habe nur zwei Figuren gezeichnet, wo der eine dem anderen mit einem Stethoskop aufs Hirn greift, ja, um das Hirn zu untersuchen, was los ist mit ihm. Das habe ich weggeschickt und mir gedacht, das war es wahrscheinlich erst mit dem Profil, nicht? Und dann kam ein Telegramm, damals gab es noch richtige Telegramme, wenn man sich vorstellt, mit Papier, der Postbote ist da gekommen, hat mir das Papier in die Hand gedrückt, mit dem Inhalt, diese Zeichnung gehört zum Besten, was jemals im Profil erschienen ist. Und ab da habe ich mir gedacht, jetzt musst du deine eigenen Aussagen treffen, nichts abschreiben oder nichts erfüllen von anderen, die es dir vorgeben, sondern mach deine eigenen Dinge. Und das war der ganz große Knall. Kann mich gut erinnern, weil da habe ich gewusst, so, okay, jetzt geht's um deine Sichtweise, kultivier's ein bisschen, streber dich rein. Okay, und das habe ich dann gemacht ab dem Augenblick, und das war wirklich eine tolle Zeit.
Das ist, finde ich, eine super Geschichte. Und der Knall, das war der Knall für dich persönlich, der Knall, wo du dir dachtest, ah, okay, ich komme mit meinem Blick durch.
Ja, weil davor, und das hat auch mit meiner Ausbildung zu tun, also eigentlich Grafiker, die so in dieser Werbe- oder Marketing-Szenerie arbeiten, sind ja gewöhnt, Aufträge anderer auszuführen. Ja? Also man kauft praktisch jetzt dann für eine bestimmte Garstand das Handwerk ein. Und das habe ich natürlich auch drinnen gehabt. Ja? War so konditioniert, kann man sagen. Aber als ich dieses Erlebnis gehabt habe und gesehen habe, so, jetzt habe ich da irgendwas hingeschmissen, ganz schnell, was harterer Pur ist, und dass das dann auch noch akzeptiert wird oder auch noch so angenommen wird, das war natürlich der ganz große Knall. Ja.
Entsteht die Idee beim Zeichnen oder zeichnest du eine Idee?
Sowohl als auch. Also diese beiden Wege gibt's.
Ja.
Zum einen gibt's eine Aufregung über irgendeinen Vorfall, zu dem will ich mich jetzt äußern. Das ist der eine Zugang. Dann arbeite ich richtig gehend daran, das so plausibel wie möglich ist auszudrücken. Das ist der eine.
Ja.
Das zweite ist, dass während einer Zeichnung hin und wieder Wege auftauchen, die ich natürlich vorher nicht inszenieren konnte.
Ja.
Das geht nicht. Das kommt von selber dann. Und dann kann man sich auch mit einer Zeichnung beschäftigen, die beinahe beiläufig passiert. Und dann geht es eben darum, auch in der Ausführungszeit, das so weit zu kultivieren, dass daraus ein Bild wird, das eine Art von Ausstrahlung hat, die man die ich von mir selber auch erwarte.
Und du brauchst von der Skizze, bis das Bild dann fertig ist, brauchst du ja sicher nur einmal eine gewisse Zeit, um das wirklich dann einfach handwerklich so schön zu machen.
Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
Wie lange dauert das?
Ziemlich schön ist das. Gefällt mir der Begriff. Ja. Schöne Bilder. Naja, wie lange dauert das? Ja, so, es gibt natürlich aus Erfahrung, sag ich, so einen Schnitt Werte um die 10 Stunden circa.
Schon. Ja.
Das alles in einem Stück allerdings, ist klar. Also wenn ich da angehe, da gibt es dann auch keine Zeit, die Ausführungszeit heißt im Sinne von Leerlauf des Gehirns, sondern dann geht es ja darum, diese Inszenierung so präzise wie möglich zu machen. Das ist höchst unterhaltend, ja, macht eine Menge Spaß.
Ja.
Also mir fällt da einfach zu einem bestimmten Grundthema dann immer wieder was ein, wieder neue Details, wieder neue Figuren dazu und so weiter. Und da unterhalte ich mich mit meiner eigenen Arbeit 10 Stunden lang ziemlich gut. Ja.
Okay. Also es gibt ja diesen populären Begriff von Flow, aber der sitzt da ein
bei dir. Das ist
genau so herzusehen.
Das ist vergleichbar mit vielen anderen Künstlern, die das wahrscheinlich kennen. Ja. Plötzlich beginnt ja das Bild zu fordern. Ja, das Bild fordert dich ja und sagt, na komm, jetzt zeig mir noch, was im Hintergrund passiert oder zeig mir noch ein Detail und so weiter. Na ja, mach mal gerne, das ist ja klar. Ne?
Okay. Und wann weißt du, dass es fertig ist?
Im idealsten Fall kennt man das, den Punkt, in dem das Bild fertig ist. Ja, das ist, da braucht es nichts mehr dazu. Also es wäre dann nur Staffage mehr oder wäre dann überflüssige Ausschmückung, sowas mache ich nicht. Sondern wenn das Bild, wenn die Aussage stimmt, wenn sie präzise genug ist, dann ist das Bild fertig. Also da gibt es auch eine bestimmte Sicherheit, von der ich erstaunlicherweise wirklich einiges habe.
Ja, ja, okay. Ah ja, da gibt es keinen Zweifel. Jetzt ist fertig und dann passt's.
Nein, da gibt es keinen Zweifel.
Ja, dann. Weißt du ungefähr, wie viele Bilder du gemacht hast?
Nein, da müsst ihr jetzt wirklich noch rechnen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich vorstellt, dass ich das jetzt so 30, 35 Jahre lang mache und in jedem Jahr sind es wahrscheinlich an die, wie viele Wochen hat das Jahr?
Gute 50,
circa. Also wir gehen nicht wirklich mathematisch dran, stelle ich jetzt fest, aber das kann man jetzt sich dann ausrechnen. Ja. Also so viele werden es sein. Wöchentlich im Durchschnitt einmal 1 bis 2 Blätter.
1 bis 2 Blätter, das wären 50. Eigentlich wären ganz einfach gerechnet, wären es 50 mal 30.
Ja, so kann man das berechnen.
1500.
So. Also 1500
auf jeden Fall.
Wobei, da kommt man nicht ganz aus, also wollen wir mal sagen rund 200. Aber ich habe mich sehr gefreut jetzt über diese kurze Unterbrechung oder dieses Abgleiten jetzt da in mathematische Gefilde, weil endlich mal weiß ich, wie viel es wirklich sind. Okay, ich habe es noch nicht ausgerechnet bisher. Ja.
Kann man dein Werk in Phasen einteilen? Ich sage jetzt nur diese berühmte blaue Phase von Picasso zum Beispiel.
Ja,
hast du sowas, würdest du sagen?
Na, sowas habe ich eigentlich nicht. Es gibt keine Phasen, die man begrenzen könnte, weil dazu ist einfach diese Technik, die ich jetzt habe, um so bunte, fast fotorealistische Bilder anzubieten, viel zu spielerisch. Ja? Viel zu logisch für mich. Das ist eine Handschrift, die ich habe und die verändert sich nicht. Interessanterweise gibt es Blätter, die sind 30 Jahre alt und sind genauso ausgeführt, wie sie jetzt ausschauen, weil es mir immer darum gegangen ist, mit dieser Art von Fertigkeit oder Technik Inhalte zu transportieren. Und ich habe nie die Absicht gehabt, jetzt da meinen Stil zu verändern oder zu überprüfen. Außer mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe dann einmal so eine Gegenwelt auch entwickelt und die heißt MOF. Da gibt es so ein ganz schnell gezeichnetes Comic.
Natürlich.
Und das nur mit Strich zu tun hat, also ganz relativ einfach gezeichnet ist. Das habe ich deswegen gemacht, um zu überprüfen, ob man denn auch mit sehr sparsamen Mitteln Aussagen treffen kann, die über die Sprache funktionieren. Und das ist eine Art von zweiter Ebene, die eine befruchtet die andere sehr schön.
Ah ja.
Ja, ja. Weil die Sprache, die ja in meinen bunten Cartoons eigentlich weniger Rolle spielt, ist mir aber auch sehr wichtig. Ich setze mich auseinander mit einem besonderen Idiom der oberösterreichischen Ausdrucksweise, die eigentlich natürlich keine klassische Mundart ist, sondern eigentlich Slang. Und dieser Slang, also der inspiriert mich unglaublich. Wenn ich die oberösterreichische Hörer nicht unterscheiden können zwischen Null und Bull oder Ähnlichem, das war jetzt eine tonale Interpretation des MOF eigentlich, diese stumme D in der oberösterreichischen Sprache, das mich ständig quält eigentlich, muss ich sagen, auch in der Unterhaltung mit den Menschen. Das ist das Thema in MOF. Und so gibt's diese beiden Welten. Aber ich glaube, ich bin aufgetreten mit einer bestimmten Art von Darstellungsweise, weil ich ja immer auch vorhatte, diese bunte Journalwelt, ja, die doch sehr bildergeil immer war und so weiter, so leicht auf die Schippe zu nehmen, indem ich halt sage, na bitte gut, wenn ihr da jetzt polierte Bilder haben wollt, dann kriegt ihr es von mir. Mhm. Die Inhalte sind ja weniger poliert, wie man weiß, hin und wieder. Mhm. Das ist ja ganz klar. Und diese schöne Spannung ist es eigentlich, die meine Bilder ausmacht, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja mit deinen Bildern aufgewachsen. Ich bin ja aus Oberösterreich, wie man, glaube ich, ja hört. Und bei uns hat es immer die oberösterreichischen Nachrichten gegeben und da sind ja deine Zeichnungen auch schon seit Jahren drinnen, Jahrzehnten wahrscheinlich eigentlich. Mhm. Und mir sind deine Bilder extrem vertraut, einfach auch dadurch. Also ich konnte die auch auf weiß ich nicht, wie viel Meter entfernen, glaube ich, könnte
ich das sagen. Ja, da merkt man jetzt im Radio natürlich nicht und in dem Podcast schon gar nicht, dass ich mir leicht verfärbe. Ich werde leicht rot dabei.
Ach so.
Nein, das ist wunderschön, wenn man sowas hört. Ja. Ich weiß das ganz genau, dass das viele, viele Menschen begleitet hat jetzt über die Jahrzehnte.
Ja, ganz sicher. Ich würde ganz gern auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die an deiner Karriere so sehr bemerkenswert sind, nämlich zum einen die Geschichte mit dem Jesus-Heft. Magst du dir vielleicht ganz kurz erzählen, was damals passiert ist?
Das Leben des Jesus war... Mhm. Heute bin ich nur ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht das Leben des Jesus genannt hätte. Das wäre vielleicht noch eine Spur klarer gewesen, dass es hier um Satire geht. Mhm. Das war einfach eine kleine Fingerübung. Ich wollte mich mal zu diesem Thema dringend äußern, weil ich halt persönlich zwischen Kirche und Glauben immer unterschieden habe. Mhm. Ja, das war klar. Ja. Und so habe ich eine Art von satirischer Biografie gezeichnet, das Buch gebracht. Mhm. Und das Leben des Jesus hat natürlich dann, als es erschienen wird, einen Weg genommen, den ich niemals vorhersehen konnte. Plötzlich ist das nämlich religionstheoretisch diskutiert worden.
Ja.
Und damit ist das der Killer für jede Satire, weil wenn man schon mit Comics oder mit dieser Sprache umgeht, dann hat das in der Kirche natürlich null Tradition.
Ja.
Ja. Und als das Buch erschienen ist, hat dann der österreichische Kardinal von mir verlangt, ich müsse mich für das Buch entschuldigen. Und das habe ich abgelehnt. Habe ich nicht gemacht, weil ich kann mir ja für etwas entschuldigen, was mir vorher sehr gut überlegt habe. Ja. Und so ist es ein veritabler Skandal geworden. Ich kann fast sagen, über die Grenzen weit hinaus. Also man soll das gar nicht glauben, in welchen Ländern dieses Buch auch beschlagnahmt wurde. Weil in Österreich hat es zwar Anzeigen gegeben, aber es ist nie zu einem Gerichtsverfahren oder so gekommen. Aber in Griechenland war das ganz anders.
Ja.
Dort hat man das Buch polizeilich beschlagnahmt. Und hat er mich verurteilt zu einem halben Jahr Gefängnis.
Wirklich wahr?
Ja, ja.
Also wenn du dort eingereist wärst du festgenommen worden?
Ich nehme das an. Ja, ja. Okay. Also ich habe diese Übung nicht wirklich vollzogen. Ich bin nicht eingereist nach Griechenland, wurde in Abwesenheit, wie gesagt, wirklich verurteilt. Habe dann darauf bestanden, dass es ein zweitinstanzliches Urteil auch geben muss. Und ich bin in Berufung gegangen und dort bin ich dann aus Gründen, die ich heute auch nicht ganz verstehe, freigesprochen worden. Also das heißt, ich sitze jetzt nicht in Handfesseln vor dem Mikrofon, sondern ich bin dort freigesprochen worden. Aber diese Tatsache, dass es da zu einem Skandal wie diesem kam, verblüfft mich heute immer noch.
Ne? Schon irgendwie. Und wäre, glaube ich, jetzt so auch nicht mehr denkbar, oder glaubst du?
Nein, ist völlig ausgeschlossen, wobei sich natürlich innerhalb von mittlerweile 20 Jahren vieles verändert hat.
Ja.
Ja, vor allem auch die Sichtweise auf bestimmte religiöse Verhaltensweisen der Gesellschaften. Ja, das sage ich jetzt dazu, den Islamismus hat man damals ja nicht vorwegnehmen können. Das war ja kein Thema zu der Zeit. Aber was mir, glaube ich, gelungen ist, das war klarzustellen, dass wir hier in einer demokratischen Verfasstheit leben, die ihre eigenen Gesetze hat und religiöse Dogmen können nicht über diesen Gesetzen stehen. Und zu meiner Genugtuung, wenn ich so sagen will, hat mir das sogar der Kardinal Schönborn dann irgendwann mal zugestanden.
Ja.
Ja. Und so bin ich eigentlich ziemlich im Reinen mit der ganzen Geschichte. Aber dass es tatsächlich natürlich eine Prägung war, ist ganz klar. Und eine Zäsur war es auch. Also es gab einen davor und einen danach, weil ich kann mich erinnern, ich war dann irgendwann einmal auf einem Segelausflug da in Kroatien und dann ist dann im Swimmingpool mir den Schweiß abwaschen wollte, da unter der Dusche kam jemand und sagt, ah, der Jesus. Also diese Vereinfachung hat ja lange Zeit schon stattgefunden und mit dem muss man auch zuerst einmal zurechtkommen.
Ne? Ja, verstehe. Mhm. Aber du hast dich sicher auf eine Art und Weise erinnert, gefühlt natürlich, wie dann Charlie Hebdo passiert ist, oder?
Naja, das ist ganz
aber selbstverständlich. Aber das natürlich für eine größere Tragweite gehabt hat, aber es ist im Prinzip derselbe Vorgang.
Naja, das hat vor allen Dingen wirklich die gleiche Dynamik.
Genau,
das nicht in den Auswirkungen, das ist selbstverständlich, aber der Schock war ja damals der, dass es auch öffentlich klar war, dass es hier erst eine Figur gibt, die bedingungslos gejagt werden kann. Ja,
genau.
Das ist mir schon auch passiert, aber es war im Verhältnis dazu jetzt natürlich eine wesentlich harmlosere Abfolge von Ereignissen.
Ja, und du hast dann ein wahnsinnig tolles Bild dazu gezeichnet. Du hast in einem Interview gemeint, bist du über dich selber hinausgewachsen. Und ich würde dich bitten, vielleicht können wir das nachher machen, dass ich das Bild fotografieren könnte, wenn du es irgendwo parat hast. Und ich würde es dann gern auf Facebook und Instagram dazugeben.
Welches Bild ist das jetzt?
Dieses Bild mit den vielen Bleistiften und Farbstiften.
Ah ja.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Statement einfach zu dieser ganzen
Ja, danke Sache. Sehr. Das freut mich jetzt sehr, dass das so wahrgenommen wird, weil ich habe es heute gerade zufällig wieder gesehen. Ja, ich schaue nicht jeden Tag ins Archiv,
ja.
Aber ich habe es heute wieder gesehen, habe mir gedacht, wahrscheinlich kann man das heute gar nicht mehr so richtig entschlüsseln, dieses Bild. Mhm. Aber es war damals in dieser Unmittelbarkeit nach dem Charlie Hebdo-Attentat, dass man einfach Sprachhemmung hatte. Ja, ja, man konnte nichts sagen im Augenblick. Mhm. Es gab da zwei Zeichen, die ich auch persönlich gekannt habe und die sind zu Tode gekommen dort. Ja. Und so ist es klar, dass man dann jetzt dran geht, hat ein weißes Stück Papier vor sich. Und man kann jetzt keinen Witz drüber machen. Ich habe, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung noch selten Witze gezeichnet. Aber da war es so, dass ich wirklich gewusst habe, da kann man fast nichts machen dazu. Mhm. Und damals war der Buntstift oder ein Farbstift eigentlich das Symbol für die kreative Szene Frankreichs. Und als ich dann für den Stern eine Zeichnung geschickt habe, wo ein kleiner, mickriger, bescheuerter Terrorist umzingelt ist von Hunderttausenden dieser Bleistifte, haben wir gedacht, das könnte es vielleicht sein.
Ja.
Also es kommt nicht in Frage, dass wir jetzt zurückziehen, sondern wir müssen bestehen drauf. Wir brauchen mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. Also es kommt nicht in Frage, dass wir uns einschränken, sondern wir müssen uns kultivieren jetzt und zusammenstehen und dagegenhalten. Das war 2006, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und oder dieses Attentat meine ich jetzt.
Ich kann es jetzt nicht genau beziffern. Gefühlt wäre es später.
Muss später gewesen sein. Aber für mich heißt es wirklich, es gab auch nach dem Ereignis ein davor und ein danach. Ist ganz klar.
Ja. Und dann das zweite Ereignis, das ich ansprechen wollte, das ist die Geschichte mit der Fußball-WM. Und die, glaube ich, war 2006.
Und jetzt haben wir den 2006er.
Genau.
Ja, also ich bin nicht nur kein Mathematiker, sondern ich habe es unglaublich nicht mit Zahlen.
Ja.
Aber auch nicht mit Geld oder mit ähnlichen Dingen. Nein, hat er nicht.
Wirklich?
Sondern aha, nein, hat okay. er nicht.
Aber das, ist wieder, das kommt vielleicht ja eben in dieser Geschichte ganz gut heraus. Du hättest von der UEFA angeboten bekommen oder von FIFA angeboten bekommen, das Plakat zur WM 2006 zu zeichnen, beziehungsweise du hattest das eigentlich schon gezeichnet. Und was ist dann passiert?
Es ist dazu gekommen, dass Audrey Heller damals ja Beauftragter war für ein Kulturevent im Zusammenhang mit dieser Fußballweltmeisterschaft. Und Heller hat mich angerufen und hat mich gesagt, ob ich dazu nicht was machen würde. Ich habe gesagt, ich habe schon was. Ne? Also es war ein Plakat, auf dem winzige Figuren drauf sind, aber 200, die jeweils auf Fußbälle draufhauen. Okay. Also da waren Damen, Herren des öffentlichen Lebens dabei und Muhammad Ali und ich weiß nicht was, Marilyn Monroe kann mich erinnern und die Hausmeisterin und also quer durch die, weil ich davon ausgehe, dass dieses Spiel die ganze Welt umfasst. Ne? Das war so, in meiner Familie spielte Fußball immer eine Rolle, obwohl ich selber völlig untalentiert war, aber das macht nichts. Jedenfalls habe ich das auch, diese Leidenschaft, verstehen können. Und dann kam es dazu, dass Sepp Blatter, der damals FIFA-Präsident war, also einer der mächtigsten in diesem Fußballgetriebe, in Wien war bei André Heller und hat einen Abzug dieser Arbeit gesehen. Und der hat gesagt, so, das muss ja sofort das Plakat werden für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Innerhalb von Tagen kam dann ein Stapel an Verträgen zu mir, weil das ist nicht so einfach mit FIFA, mit Brand United, das ist diese Vereinigung, die bestimmt, welche Marken in der Fußball-WM auftreten dürfen und welche nicht, und dem Künstler und so diese Dreierkombination da jeweils in Verträge zu gießen. Naja, und dann habe ich mir so überlegt, was heißt das eigentlich jetzt? Ich meine, mit Sepp Blatter will ich ja eigentlich nicht recht was zu tun haben. Ja. Und auch mit diesem abgeschmierten Fußballbusiness fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich kann mich gut erinnern, dass es da eine Weltkarte gab. Die ist da in meinem Arbeitszimmer an der Wand gehängt. Und da habe ich gedacht, so gut, und wenn sie sagen, jetzt in Österreich kriegst du dafür, ich weiß nicht, wie viele Euro da. Ja, was heißt denn das weltweit, um Himmels Willen? Ja? Und da sind wir dann plötzlich in Dimensionen gekommen, die uns beiden Angst gemacht haben.
Also beiden?
Meiner Frau und mir.
Ah, okay.
Und wir sind damals am Boden gesessen, kann ich mich noch erinnern, und dann habe ich gesagt, du weißt was, ich glaube, wir sollten drauf pfeifen. Das ist nicht unsere Abteilung.
Wirklich, ja. Und das finde ich so unglaublich. Aber es ist eine total super Geschichte.
Naja, es gab da eine Dame in Berlin, Dr. Bauer, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, eine rechtskundige Dame, die die ganzen Verträge gemacht hat. Und als ich die angerufen und gesagt habe, wir machen das jetzt besser nicht, hat die gesagt, Moment, Augenblick, was heißt das jetzt? Sie wollen das nicht machen? Ich sage, nein, wir wollen das nicht machen. Ja, dann muss ich sofort nach Linz fahren, muss ich besuchen, weil sowas ist mir noch nie passiert bis jetzt. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, sehen Sie, man erlebt alles das erste Mal. Und in diesem Fall war es eben auch so. Aber ich glaube, das war eine gute Entscheidung damals.
Ja, aber es war eine sehr spontane Entscheidung, so hört es sich an.
Und ja, das ist, ich meine, da ist es dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen gegangen insgesamt an Tantiemen, weil das war ja alles vertraglich fixiert. Ja. Ich habe dann noch einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der mir dann erklärt hat, na gut, du hast jetzt Marilyn Monroe gezeichnet und Muhammad Ali, also könnte sein, dass man da erst die Einverständnisse von dem Rechtsnachfolger, und so, ziemlich komplizierte Geschichte. Und alles habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ja, und ich will mir da jetzt nicht für dieses Geld mein Leben abkaufen lassen. Ich will dann nachher auch noch Lust haben, weiterzumachen. Aber wenn ich da weiß, ich habe da ist da ein Bankkonto mit 20 Millionen Euro, bitte, dann weiß ich nicht genau, wie ich mich verhalten werde. Ich bin da mir selbst gegenüber sehr skeptisch gewesen. Ja.
Aha. Aber ich finde es trotzdem sehr bewundernswert. Irgendwie gibt er das alles recht, finde ich, weil, ich habe es vorher schon gesagt, man hat irgendwie das Gefühl, als hättest du es richtig gemacht. So.
Ja, ich glaube schon, dass ich das richtig gemacht habe, weil es ist ja wahrscheinlich sehr einfach erklärbar. Es hat nichts zu tun mit irgendeiner Art von Mut oder sowas ähnlichem, sondern ich habe nicht gewusst, ich lasse mir doch meine Verhältnisse nicht abkaufen. Ja?
Okay.
Ich meine, ich mag meine kleine Welt, die ich überblicken kann, und jede einzelne Zeichnung, die da jetzt in der Zeitung erscheint, ist meine Leidenschaft. Aber ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten werde, wenn 26 Ferraris plötzlich vor der Tür stehen da oder ich weiß nicht, oder irgendwelche Yachten und so Zeug. Ja. Also das wird mir eher unruhig machen. Ja.
Ja. Ja. Du wohnst in einer Wohnung in Linz, und das damals wahrscheinlich auch schon, es war schon diese Wohnung. Und in der wohnst du auch schon seit Jahren oder immer schon.
Seit 35 Jahren mittlerweile, ja.
Und hat es auch nie Überlegungen gegeben, irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Wien zu gehen, oder du warst vorher in Salzburg und hast in ihrem Interview einmal gesagt, das war unter Anführungszeichen die schönste Stadt der Welt, und du bist aber nach Linz, und das ist halt aber einfach deins, oder?
Ganz genau.
Ja.
Also Linz ist nicht die schönste Stadt der Welt, es ist eine kleine Großstadt, wenn man will, oder große Kleinstadt, wie auch immer. Aber da leben die Menschen, die ich verstehe, die ich auch gern um mich habe, denen ich gern zuhöre.
Ja,
auch ganz wichtig, die erzählen mir ja ständig ihre Abenteuer. Das sind ja ganz große Geschichten. Und sie sind etwas unverwässerter, würde ich mal sagen, als ich sie in Salzburg zum Beispiel kennengelernt habe, wo eine ganz andere Atmosphäre ist. Ja. Und die Linzer müssen nicht unbedingt auf übertrieben schön machen und auf übertrieben Kulissen aufstellen oder sowas ähnliches. Das brauchen sie nicht. Das ist eine Arbeiterstadt, das ist eine Gradlinigkeit des Umgangs miteinander, der mir sehr taugt. Und in aller Klarheit gesagt, da fühle ich mich wohl.
Ja, das merkt man, würde ich mal sagen. Bist du viel unterwegs so in Linz? Ich war in meiner Jugend, war ich hin und wieder so in der Kapo oder in der Stadtwerkstatt, da waren Konzerte, waren oder so, Posthof sowieso. Bist du viel unterwegs? Hast du viel so Kontakte auch in Linz?
Naja, eigentlich wenig. Eigentlich wenig. Ich meine, diese intensive Zeit, jetzt Stadtwerkstatt und Carbon, ist ja verständlich, ja. Aber da war ich ja in Salzburg in der Zeit, dass das passiert ist, und habe nur gesehen, da in Linz, in dieser Stahlstadt, da geht's erst wirklich ab. Ja. Und da sind wirklich große Dinge entstanden. Die Ars Electronica hatte ihre Wurzeln in dieser Zeit, was daraus geworden ist mit dem Museum, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht ganz meine Erfüllung aller Wünsche, aber ich habe mir gedacht, da gibt es eine Szene, die lebendig ist, die kraftvoll ist, die selbstverständlich auch ist, die stimmig ist. Ja, die kann sich hinstellen, kann sagen, das sind wir. Und diese Art von Selbstbewusstsein würde ich den Linzern auch dringend immer wieder empfehlen. Ja. Ja.
Würdest du sagen, dass sie Linz schon gut entwickelt hat? Das ist so meine Beobachtung. Ich komme in letzter Zeit jetzt nicht so oft her, aber immer, wenn ich herkomme, denke ich mir eigentlich, das hat sich gut entwickelt. Findest du nicht?
Ich finde schon. Ja. Da finde ich schon. Da gehört dazu jetzt diese neue Tabakfabrik, die da jetzt mal kurzfristig umgebaut worden ist, und jetzt muss man ein bisschen zittern, was dort wirklich hingestellt wird. Weiß man nicht ganz genau, wie das ausgeht. Aber die Tatsache, dass der Linzer, die verantwortlichen Linzer dieses Areal gekauft haben, ist ein Juwel. Ja? Solche Dinge passieren in Linz. Und jetzt nichts übertreiben gerade, aber Linz kann sich tatsächlich sehr, sehr bewusst hinstellen und kann sagen, das ist eine Stadt geworden, in der man sich wirklich aufhalten kann. Das ist ganz klar, war aber nicht immer so. Wie gesagt, in meiner Erinnerung, als ich so 20 war, in einem Alter, in dem du jetzt bist ungefähr, da habe ich diese Stadt.
Du bist da, hast ja schon mal ein Dankeschön.
Ah, es ist angekommen, da schau her. Nein, das war geblödel jetzt, aber ich bin natürlich aus der Stadt geflüchtet, weil ich mir gedacht habe, da kannst du nicht weitermachen. Aber wie ich schon mal gesagt habe, bin in die falsche Richtung nach Salzburg. Und andererseits, von Linz hat es mich bisher immer nach Wien gezogen, klarerweise, und in Deutschland auch an ein paar Plätze und so weiter. Also nicht, man hat sich nicht immer nur in Linz verharrt, aber immer wieder gern zurückgekehrt.
Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Was sagst du zu dieser Linz-Werbung, die vor ein paar Monaten so diskutiert worden ist?
Ja, ist klassisch.
Ja, find's gut.
Ja, selbstverständlich, natürlich. Das ist unglaublich erfrischend. Und vor allen Dingen, es gibt solche Phänomene immer wieder in diesem Österreich da, dass die Empörung, der beste Transporteur ist für solche Neuerungen. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte, dass man mit Selbstironie auftritt. Denn das ist ja meiner Meinung nach so die höchste Form des Humors, also dass man sich selbst ein bisschen auf die Schaufel nehmen kann. Aber ich glaube, dass auch diese Kampagne von großer Liebe zur Stadt getragen ist.
Ja.
Das ist mal offensichtlich für mich. Und das noch Schönere ist die Empörung rundherum. Also das sind wieder Themen für meine Zeichnungen. Da freue ich mich über diese Anregungen total.
Ja. Natürlich, ja. Also für die Pensionistinnen und Pensionisten, so nennen meine Hörer, es hat vor ein paar Monaten eine Linz-Werbung gegeben. Wer es nicht mitbekommen hat, ich glaube, man kann sie auf YouTube nach wie vor anschauen. Sehr empfehlenswert, kann man
absolut sagen. Empfehlenswert, ja.
Wenn man jetzt so dein Werk ein bisschen anschaut, es gibt so ein paar Themen, die immer wieder kommen. Meine zwei Lieblingsthemen sind der Österreicher auf Urlaub. Und der Österreicher und die Technologie. Das sind so, finde ich, so Dinge, die immer wieder kommen. Wo fährst du gern hin auf Urlaub?
Also zum einen einmal habe ich mir mal verboten, glaube ich, sowas wie Urlaub überhaupt als Urlaub zu bezeichnen.
Wirklich?
Ja, ja. Aha. Also ich habe immer gesagt, wenn wir ein Leben führen, das Urlaub benötigt, dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir jeden einzelnen Tag so genießen können, dass wir keinen Urlaub davon brauchen. Also das ist ein hoher Luxus jetzt eigentlich, den wahrscheinlich nur wenige Künstler auch erleben, aber die erleben das auch. Wir wissen schon, wovon wir reden. Und das war eigentlich immer die Absicht. Also ich bin kein klassischer Urlauber. Und aus diesem Grund habe ich mich natürlich immer wieder sehr amüsiert über Freunde, die diese Urlaubsexzesse mit sich veranstalten. Und da habe ich gedacht, na, eigentlich muss man nur eins zu eins die abbilden und da sind ja Cartoons fertig. Ja,
ja. Ja.
Ist ja klar. Also ich kenne schon und natürlich beobachte ich mich selber auch, das ist ja auch logisch im Sommer, wenn ich da in der kurzen Hose herumstehe und irgendwie erscheint wieder der Jesus, na, da weiß ich ganz genau, das kann nur im Sommer im Attersee-Gebiet passieren oder sonst irgendwo. Nein, aber dieses sich fallen lassen und das ist im Urlaub ja so, das ist die Österreicher oder wahrscheinlich so, alle so Menschen.
Meinst du. Also meinst du, dass in diesem Fallen lassen Dinge zutage treten?
Ja, aber selbstverständlich.
Ah, naja, selbstverständlich. Ja. Okay. Ja.
Bin ich umzingelt dann von Anregungen. Kann gar nicht anders. Das heißt, die abzuzeichnen. Manche machen Urlaubfotos, sowas mache ich ja nicht. Aber das bleibt im Kopf und das muss okay. verarbeitet werden, ist ganz klar.
Aber das heißt, du zeichnest auch, wenn du auf Urlaub bist. Du hast nur immer nicht gesagt, du fährst ja schon auf Urlaub, oder?
Nein, eigentlich, ja, schon. Hin und wieder haben wir halt einmal so Reisen gemacht. Ja, sind wir dann, was weiß ich, Freunde und Familie zusammen da irgendwo hingefahren, also Malediven beispielsweise. Mhm. Ne? Das wäre doch ein klassischer Urlaub.
Ja.
Aber da ist man dann schnell durch, wenn man das mal erlebt hat, das passt schon, aber muss nicht unbedingt wiederholt werden.
Aha. Ich finde das so interessant. Du machst dein Ding und irgendwie. Da muss, wenn das stimmt, dann muss gar nicht viel mehr sein. Eigentlich ist es so.
Na, das ist schon richtig, ja. Das ist irgendwie gut. Ich meine, das ist kein Rückzug in den Biedermeier oder sowas. Nein, das hat mit was anderem zu tun. Man muss einfach Ansprüche erheben in jeder Sekunde, jeder Minute seines Lebens, ja. Ich meine, ich kann nicht unter Limit gehen, das geht eh nicht mit meinen Ansprüchen. Aber wie einfach die zu erfüllen sind, das haben wir, glaube ich, erst in der Corona-Zeit massivst gelernt, ja. In vielen Bereichen gezwungenermaßen. Und da gibt's natürlich auch Tragödien, die damit verbunden sind. Ja. Aber dass eine bestimmte Art von Reduktion immer so meine eigene Absicht war, auch eine Lebensführung, das ist schon wahr, ja.
Ja, ja. Nachdem du das jetzt so lange schon beobachtest, was ist für dich typisch österreichisch?
Ich glaube nicht, dass ich das beantworten kann, was typisch österreichisch ist. Weil dazu wird mir fehlt einfach dieser Respekt vor politischen Grenzen. Ja? Also das heißt, ich kann mich niemals mit Österreichisch begnügen. Aber ich weiß, was damit gemeint ist, dass das Typische, würde ich mal sagen, an Österreich, wenn ich überhaupt was sagen könnte, dann ist es wohl diese Art von Selbstironie, die alle sympathischen Österreicher haben. Das ist eine positive Qualität. Ja, also auch mit den schlimmsten Ereignissen, mit diesem kleinen Augenzwinkern umzugehen, woraus dann ein Schmäh erwächst, der nicht immer nur positiv ist, der auch killen kann, das weiß man ja. Aber dass es diese Art von Selbstspiegelung gibt, ja? Also der Wiener, der mit sich selbst unzufrieden ist, aber das nicht wirklich jetzt endgültig als Statement von sich gibt, sondern der sich selbst ein bisschen drüber lustig machen kann. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Qualität, die beispielsweise der Hamburger weniger hat.
Ja. Ja, verstehe. Ja. In deinem Buch gibt es ein Zitat von dir, das heißt, die einzig zulässige Form von Humor ist Selbstironie. Findest du, dass das zusammengeht?
Wenn es in dem Buch steht, dann bekenne ich mich dazu, das ist ganz klar. Aber ich habe es, glaube ich, im Gespräch auch schon ein paar Mal erwähnt.
Ja, ja.
Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also wenn man so wie ich jetzt, was nicht, die Menschen beobachtet, dann hat man sich zuerst mal in den Spiegel zu schauen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und ich glaube, dass es natürlich in jedem einzelnen Blatt der Hader irgendwie vorkommt, in seinen Verhaltensweisen oder in seinen nicht ausgelebten vielleicht, aber in der Fantasie vorhandenen Ansätzen. Das ist ganz klar. Also ich glaube, ich bin sowas wie ein durchschnittlicher Österreicher, ja. Und wenn man sich in den Spiegel genau schaut, dann kann das nur Cartoons ergeben. Das ist nicht anders möglich.
Okay. Ah, ja. Aber das finde ich schon interessant.
Ja.
Dass du den eigentlich nicht so sehr distanzierst davon, sondern du würdest sagen, du bist auch immer ein bisschen dabei und gemeint im weitesten Sinne.
Ja, freilich. Ja, natürlich, klar. Ich meine, wenn man versucht, durch diese Absurditäten des alltäglichen Lebens durchzukommen, dann ist Stolpern vorhergesagt.
Ja.
So. Und damit ist schon einmal das Minimum an Werkzeugen vorhanden, woraus man Cartoons oder Kabarettnummern machen kann.
Okay, verstehe. Ah, das ist doch gut. Das ist ja irgendwie, ja, ist schon sympathisch irgendwie, finde ich. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz zu deiner Ausstellung, die momentan im Linzer Schlossmuseum zu sehen ist. Wie gesagt, ich habe mir es unlängst angeschaut und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Die Ausstellung findet statt anlässlich deines 70. Geburtstages.
Ja.
Ist das richtig so?
Genau, es sind auch 70 Blätter dort.
Ah ja. Wie wählt man 70 Bilder aus 2000?
Das ist ziemlich spontan passiert. Also zum einen mal kann ich sagen, ich habe das nicht selbst gemacht, sondern da gibt's wirklich Frau, die das macht. Die kümmert sich immer um die Auswahl der Blätter, die erstens einmal greifbar sind oder sind ja nicht vorhanden. Und natürlich haben wir versucht, auch einige aktuelle Blätter dazu zu nehmen. Aber es ist keine Retrospektive oder sowas Ähnliches, sondern es ist einfach eine Auswahl an Blättern, mit denen man mit denen ich umgehen kann, weil es kommt schon darauf an, dass ich mal sagen will, für mich ist das Archiv nicht wirklich jetzt das Maß aller Dinge, sondern das weiße Blatt ist die Aufregung, das nächste wieder. Und so bin ich ein bisschen fahrlässig auch dem Umgang mit meinem Archiv. Mhm. Meine Frau sieht das wirklich anders und sie ist sehr profund in dieser Richtung und so ist es ja auch schön von ihr zusammengestellt worden und mein Sohn Christoph hat das mit kuratiert.
Ah ja. Mit dem Christoph machst du auch das Noff?
Genau.
Mhm. Okay. Zeichnet er auch übrigens?
Nein, so viel ich weiß, zeichnet er wenig, aber ich unterstelle ihm Talent. Ich glaube schon, dass er das hätte.
Okay.
Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich immer im engsten Familienverband auch gearbeitet habe. Ja, also es ist wieder so, wir sitzen hier im Wohnbereich zwar, aber da oben gibt es die Wohnung noch einmal und das ist mein Atelier, wenn man so sagen will. Und so war diese Unmittelbarkeit immer gegeben. Und ich glaube nicht, dass der Vater, der da jetzt bis in die Nacht da irgendwie vor sich hin kichernd Cartoons zeichnet, jemals ein großes, leuchtendes Vorbild war für die Berufskarriere seiner Söhne. Und so haben die Söhne dann irgendwie beschlossen, doch was anderes zu machen, was sehr sinnvoll ist, finde ich auch.
Okay. Aber ist der Christoph nicht doch auch ein bisschen in der Richtung jetzt unterwegs? Oder täuscht mir das?
Naja, Christoph ist erstmal wirklich ein unglaublich kreativer Kopf. Zum einen und leitet im Augenblick den Scherz- und Schund-Verlag, in dem Moff erscheint.
Gerhard, wir nehmen gerade auf zu Beginn der Omikron-Welle. Wenn du die letzten 2 Jahre so in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen?
Was soll man zu dieser Welle sagen? Der Beginn war natürlich der Schock. Ja? Also plötzlich gibt es eine Pandemie. Und es hat sowas gegeben wie ein kurzfristiges Auflackern von Solidarität. Das war spürbar am Anfang 2020 und hat sich jetzt in das Gegenteil verkehrt leider. Und diese Spaltung, die sich jetzt ergeben hat, die ist für mich wirklich deprimierend.
Ja. Was hast du so gemacht in dieser Zeit? Hat sich für dich eigentlich viel geändert?
Naja, zum einen einmal habe ich, wie gesagt, die erste Zeit auch genossen. Ja? Also ich habe gemerkt, es gibt andere Verhältnisse. Wir müssen doch vorsichtig sein im Umgang miteinander. Nein, diese Vorsicht ist schon mal eine völlige neue Strömung gewesen. Ich habe dann begonnen, einige Ölbilder zu malen, so ganz still vor mich hin und viel darüber nachgedacht, was das wohl jetzt für die Gesellschaft bedeuten würde, in der wir uns da befinden. Ja. Und das waren schon einige sehr, sehr tiefgreifende Gedanken, weil niemand und ich schon gar nicht wollte haben, dass alles wieder genauso wird, wie es vorher war. Ich habe da sogar ein bisschen als Chance gesehen, dass man sich jetzt einmal wirklich beschäftigt mit einigen Gedanken, die dringend zu denken sind. Und die ganzen Wendungen, die es dann genommen hat, auch mit der realen Politik, die in Österreich gemacht wurden, die sind natürlich Teil dieser österreichischen Theaterinszenierung, die man gar nicht wirklich im Großen mit einem Satz beschreiben kann.
Ja.
Da hat sich vieles getan, vor allen Dingen mit der Aufwertung der Polizei in unserem Land, mit der Aufwertung dieses Gehorsams auch. Ja? Also jetzt zum einen einmal alle die da sehr willig jetzt alles nachvollziehen, was verordnet wird und auch dieser unglaubliche Widerstand, der sich abgebildet hat. Und so haben wir eine Spaltung, von der ich glaube, das ist wirklich genau die Hälfte. Also ist wirklich in der Mitte durchgegangen. Und mit der haben wir sehr viel noch, glaube ich, auch in Zukunft zu arbeiten. Weil das, was hier passiert ist an Bankrotterklärung der politischen Kräfte, die das moderiert haben, das ist ganz klar, wird uns noch lange beschäftigen.
Ja. In deiner Ausstellung gibt es ein Bild, das heißt Helden von heute und zeigt Sebastian Kurz mit seinen Mitstreitern in Slimfit-Anzügen. Wie viel Verantwortung trägt diese Regierung an dem misslungenen Management, würde ich mal sagen?
Also das ist ein Zeitphänomen, das man wahrscheinlich erst in einigen Jahren in seiner ganzen in seiner ganzen Auswirkung beurteilen wird können. Ich habe ja Erfahrung in Marketing, ich habe Erfahrung ein bisschen in Werbung durch meine Ausbildung und ich habe von vornherein gesehen, dass es hier eine Inszenierung von Plastikfiguren gibt, die mich mehr an Mattel, an Barbie und Ken erinnert haben, als an wirklich authentische Menschen, die mit uns reden. Und diese Marketing-Inszenierung, die damit zu tun hatte, dass es Entscheidungen gab, die getroffen wurden und anschließend eine neue Sitzung mit der Frage, wie verkaufen wir das jetzt den Menschen? Ja. Also diesen Gegensatz habe ich die ganze Zeit gemerkt und so ist es für mich natürlich überhaupt kein Wunder, dass das jetzt mit Donner und Gloria in die Luft gegangen ist alles, weil nur Marketing kann nicht Politik sein, das gibt's nicht. Ja? Und ich erwarte endlich wieder mal authentische Figuren, die uns sagen, wir haben eine Chance mit dieser Art von demokratischer Regierung auch uns als Menschen zurechtzufinden. Aber da gibt es ein Glaubwürdigkeitsdefizit, glaube ich, mit dem wir noch lange zu tun haben werden.
Ja. Und, was hast du sonst so gemacht in der Pandemie? Bist du vermehrt so zum Lesen gekommen, zum Serienschauen oder so?
Serienschauen ist nicht ganz meins, aber ich bin mehr zum Malen gekommen, zum einen. Und zum zweiten haben wir uns auch im kleinen Kreis jetzt da unter Freunden und Familie verordnet, dass wir eine bestimmte Grundfröhlichkeit aufrechterhalten wollen.
Ah, das ist doch gut.
Und das ist ganz keine ganz einfache Übung zwar, aber das ist das Programm gewesen, das wir ausgerufen haben. Und ich persönlich muss sagen, es ist bald nicht immer leicht, aber es ist wahrscheinlich auch eine der Möglichkeiten, ein Ventil zu öffnen, das wir dringend brauchen.
Liest du Sachbücher?
Ja, lese ich, ja.
Es gibt eine App, das ist meine Lieblings-App, weil wir schon bei Werbung waren.
Ja.
Die heißt Blinkist. Und ich habe lange überlegt, ob ich in der Pension Schöller Werbung machen sollte. Und dann ist plötzlich tatsächlich Blinkist auf mich zugekommen. Und ich habe mich dann entschlossen, das zu machen. Und du bist der Erste sozusagen, bei dem ich das mache. Und ich möchte nur ganz kurz die App erklären. Kennst du sie?
Bitte, ich kenne sie nicht. Nein.
Es ist eine App und zwar fasst die Sachbücher zusammen auf Portionen, die man circa in 15 Minuten konsumieren kann. Und ich habe von Blinkist die schöne Möglichkeit, dass ich dir ein Jahresabo als Gastgeschenk zur Verfügung stelle.
Also, das ist ja unglaublich.
Ja. Und für die Pensionistinnen und Pensionisten, also meine Hörer, gibt's die Aktion 25% Rabatt auf ein Jahresabo nach 7 Tage kostenlosen Test. Das gibt's auf der Website blinkist.de/pension. Ich gebe diesen Link auf jeden Fall noch in die Shownotes. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S. Tee.
Naja, also ich habe wirklich jetzt seit Jahrzehnten darauf gewartet, endlich Blinkist-Abonnent zu sein. Jetzt bin ich's, ja. Und an meine Fans, die Pensionisten und Pensionistinnen in diesem Land, die sich für meine Bilder interessieren, kann ich die Empfehlung für Blinkist nur weitergeben.
Googlest du dich selber?
Nein. Wobei, also es gibt Ausnahmen, Es gibt Ausnahmen. Also, ich muss sagen, im Zusammenhang mit den Skandalen, die mich hin und wieder begleitet haben, auch in meiner Vergangenheit, habe ich das schon gemacht, Aber wenn ich sage, es ist keine wirkliche Übung, dann stimmt das schon.
Ja. Mhm. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Also, zum einen mal über alle klassischen Medien, Das ist ganz klar. Ich bin aber nicht jemand, der in den Social Medias vertreten ist, aber ich habe genug Freunde, die das machen und die Essenz dessen, was hier kursiert, kriege ich mit. Sozusagen ist das für mich natürlich ein ganz großer Fundus, ganz logisch. Immer noch habe ich diese Verwegenheit, dass ich sage, die großen Themen müssen zumindest die Kraft haben, auch an mich heranzukommen. Also ich streng mich nicht an, ich bin nicht leider da viel Lebenszeit dafür verschwendet, sich Informationen zu holen. Aber wie gesagt, die Themen sind so gewaltig im Augenblick, dass man sich denen da gar nicht entziehen kann.
Ja.
Einen Filter einzubauen für das, was mir noch verträglich erscheint, ist eine dringende Notwendigkeit. Also ich lasse mich nicht überfüttern.
Okay. Warst du schon jemals in einer Situation, wo du dir gedacht hast, du brauchst ein Thema, also schaue ich jetzt, oder war es wirklich immer umgekehrt, dass genügend an dich herankommt von selber?
Naja, ich habe den Luxus immer gehabt, dass ich zu manchen Themen perfekte Informationen gekriegt habe von Journalisten der Zeitungen, mit denen ich jeweils gearbeitet habe. Und so habe ich sehr viele Unterlagen aus dieser Richtung gekriegt und bin da wirklich bestens versorgt bis heute noch.
Okay. Ja. Schaust du gezielt bei anderen Karikaturisten, was die machen?
Nein, mache ich nicht.
Gar nicht?
Nein. Mhm. Nein. Da geht's mal so wie im Kabarett.
Ja.
Also ich bin natürlich Fan der ersten Stunde von solchen großen Nummern, die wir jeweils in Österreich gehabt haben, muss ich gar nicht den Namen erwähnen, von Qualtinger bis Harder und so weiter. Aber dann habe ich immer festgestellt, ich habe mich hin und wieder dann mal überfüttert. Ja? Zu viel. Viel geschaut und da brauche ich dann immer wieder Erholungspausen.
Okay.
Ja, ja. Und was Karikaturisten angeht, gibt es natürlich Freunde, die ich sehr schätze und mit denen verkehrt man ja auch. Ne?
Es gibt, wenn wir schon bei Kabarett sind, es gibt da auch noch so eine Geschichte von dir, die habe ich jetzt erst noch gar nicht erwähnt. Gerhard Bolt war so ein wichtiger, Punkt oder so ein Schlüsselerlebnis mit Gerhard Bolt gehabt, stimmt das?
Naja, Gerhard Bolt natürlich ist für mich ein Auslöser gewesen, als naiver 30-Jähriger damals in Salzburg lebend, habe ich sehr viel bayerisches Fernsehen geschaut.
Ah ja,
Und plötzlich tritt da so ein Arschloch auf und erzählt mir, dass er da aus Vietnam, glaube ich, oder so das ausgesprochen damals, eine Dame namens Mai Ling per Katalog bestellt hat. Und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich schauen, wo dieser Typ wohnt und muss ihn niederschlagen. Ja, ganz so, weil ich mich also unglaublich empört habe darüber. Und bin dem Gerhard Bolt einfach auf den Leim gegangen. Ja, ich habe nicht gewusst, dass das Kabarett ist. Ich habe nicht gewusst, dass das Kabarett ist. Und und etwas später habe ich begonnen, mich dann mit ihm zu beschäftigen und habe dann meine Freunde dann auch sortiert, ob sie Gerhard Bolt gut finden oder nicht. Auch klar. Aber zum Abschluss dieser ganzen schrecklichen Kindheitsgeschichte ist es so, dass ich den Gerhard dann natürlich kennengelernt habe. Und zu meiner großen Freude hat er jetzt eine Laudatio gehalten in Dresden bei einem Preis, den ich gekriegt habe.
Wow, das ist doch super, wow.
Ja, und das ist für mich eine der höchsten Auszeichnungen überhaupt. Also ich verehre und habe ihn immer verehrt, Gerhard Bolt und Gisela Schneeberger, seine kongeniale Partnerin total. In dieser Fernsehreihe. Fast wie im richtigen Leben. Ne?
Genau. Ich finde recht interessant, dass du sehr oft betonst, dass du dich empörst über Dinge. Und gleichzeitig machst du eben einen doch eher ausgeglichenen Eindruck. Ist das Zeichnen tatsächlich so ein wichtiges Ventil für dich?
Ja, ist es absolut. Ist es absolut. Also ich habe irgendwann einmal aufgehört, meine Umgebung zu quälen mit Vorträgen über bestimmte Zusammenhänge, die mich wirklich nicht schlafen haben lassen, so wie es immer wieder passiert. Und da habe ich festgestellt, dass wenn man dann einen Tag damit verbringt, eine Arbeit zu gestalten, die sich zu diesem Thema äußert, dann ist sehr viel von diesem Druck im Schädel weg. Und das nenne ich das Ventil, das man hin und wieder braucht, um den Dampf abzulassen.
Hast du schon mal hinterfragt, wo das herkommt, dass diese Empörung oder dieser Wunsch, sie für das Richtige einzusetzen oder zumindest für das Richtige zu äußern?
Natürlich fragt man sich das ständig. Aha. Das ist ganz klar, das ist eine massive Anlage, die da ist. Aber das hat was zu tun mit glaube, dass ich sowas Ähnliches bin wie ein Philanthrop. Also ich liebe die Menschen, nicht alle, ganz klar. Aber ich möchte haben, dass wir gemeinsam eine Umgebung schaffen, in der wir es ertragen können. Und alles, was stört, muss ich einfach störend empfinden. Es geht nicht anders. Und damit ist sehr oft also wirklich Zorn verbunden. Und dieser Zorn muss irgendwo hin. Ja. Und nachdem ich ja die Akteure dieser Vorfälle niemals richtig zur Hand habe, kann ich nichts anderes machen, als mich über meine Kunst damit zu äußern.
Was ist das Wichtigste, das man im Leben lernen muss, was man aber nicht in der Schule beigebracht bekommt?
Also das ist jetzt eine wirklich philosophische Frage. Ganz klar.
Aber hat die damit zu tun, glaubst du?
Ich glaube, es muss wahrscheinlich gelernt werden, eine bestimmte Art von Bescheidenheit, die nicht mit Niveaulosigkeit zu tun hat. Ja? Bescheidenheit heißt nicht, sich zurückzuziehen in das Neo-Biedermeier und in kleinere Verhältnisse, sondern nach wie vor große Ansprüche zu haben und die nicht zu verlieren. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich glaube, das konnte da viel helfen im Zusammenhang mit dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, die gerade so populär geführt wird. Ich glaube, das ist, ohne weniger wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Zukunft, es wird oder? Ohne Teil nicht gehen. Das ist einmal ganz wichtig.
Ja.
Ja? Mhm. Also wir müssen mal wissen, und es gibt im Augenblick wunderbare Beispiele, auch bei uns in Österreich schon, dass einige verantwortliche Politikerinnen, also jetzt ohne den Binnen-I, klargestellt haben, sie haben verstanden, dass sie sowas wie materielle Absicherung brauchen. Das ist ganz logisch. Mhm. Nur die Proportionen dafür kann man für sich ja festlegen. Und alles, was darüber hinausgeht, kann man mit anderen Menschen teilen. Und das ist ganz wichtig deswegen, weil es bei uns in dem Land immer noch Armut gibt. Und das ist eine der größten Unglaublichkeiten, die ich jetzt erwähnen möchte. Mhm. Weil es kommt nicht darauf an, erst Almosen an diese Menschen zu verteilen, sondern wir müssen die Armut abschaffen. Und das kann man machen. Man muss nur Formen finden dafür und man kann sich vorstellen, wie glücklich alle Menschen wären, wenn wir sowas probieren würden. Mhm. Daher ist dieser fast jetzt schon christliche Ansatz, glaube ich, wirklich jetzt heute auch zu platzieren. Mhm. Es muss möglich sein, dass wir sowas wie solidarisches Miteinander schaffen. Und wenn wir es nicht sofort machen, dann müssen wir uns zumindest um den Weg bemühen in dieser richtigen Richtung.
Mhm. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen möchtest?
Puh, ja. Ja, vieles habe ich ausprobiert. Musik gehört dazu.
Ah, ja, okay.
Ja, ich habe wirklich dann mal kurzfristig so Musik gemacht mit Freunden zusammen und habe gemerkt, das ist einfach wirklich eine völlige Vergewaltigung dieses Genres, wenn ich auch noch beginne, da jetzt Musik zu machen. Aber es ist ganz klar immer noch so, dass es große Lust bringt und wir machen das immer noch im Geheimen.
Ja. Okay. Ja. Was spielst du?
Ja, ich habe Schlagzeug gelernt.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber jetzt im Augenblick, es gibt zwar immer noch das Instrument dafür, aber das liegt an einem ganz schönen, geheimen und perfekten Ort verborgen und wird nicht mehr richtig ausgelebt. Und öffentlich schon gar nicht, ja.
Okay.
Ja.
Oh. Machen wir. Aber du hast schon eine gewisse Affinität zur Musik?
Ja, immer gehabt.
Mhm. Ich bin sicher nicht der Erste, der das sagt, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit John Lennon, oder?
Das ist die Brille, sonst nichts. Ja, danke für dieses Riesenkompliment, weil eigentlich, klar, wird wohl so sein. John Lennon, wenn er noch leben würde, wird wahrscheinlich genauso dämlich ausschauen wie ich jetzt. Nein, aber logisch, dass da die Wurzeln sind, ja. Mhm.
Mhm. Also du bist schon so so ein bisschen sozialisiert mit Beatles und Stones und so?
Ja, eindeutig. Gibt sogar eine Zeichnung von mir, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also Beatles und Stones-Fans im Altersheim, die sich erst immer noch bekriegen. Ja. Das war ja beinahe schon eine philosophische Frage zwischen diesen Lagern.
Ja, ja.
Mhm. Und ich habe mir halt immer darüber lustig gemacht, weil ich glaube, das ist mal ganz klar, wenn du in der Kindheit so Ohrwürmer eingepflanzt kriegst wie Get Back, dann hast du es einfach einmal in Leben. Mhm. Mhm.
Und die Musik, die du oder ihr gemacht habt oder heimlich immer noch machst, die geht auch in die Richtung.
Die geht in die Richtung, ja, das ist selbstverständlich.
Gibt es Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, für die du dich aber ein bisschen schämst?
Filme oder Lieder?
Die dir sehr taugen?
Ja.
Aber ja. Für die du dir ein bisschen schämst?
Ja.
Gibt's sowas?
Ja. Zum Beispiel Mariandl aus dem Wachauerlandl. Ja?
Okay. Ja,
habe ich vor kurzem gerade gesehen,
ja,
weil es da eine Ausstellung gab bei uns auf ORF 3. Ja,
genau.
Ja, auf meinem Lieblingskanal in Österreich. Und das war ein Flashback, weil das habe ich das letzte Mal vor 60 Jahren gesehen. Damals muss ich 11 gewesen sein oder 10. Und meine Mama hat mich da ins Kino mitgenommen. Und als ich jetzt wieder gesehen habe, wie das gedreht wurde, da in der Wachau, war ich heilfroh, dass ich mir das alleine angeschaut habe, weil niemand sollte erleben müssen, wie ich da wirklich mitgelebt hat.
Okay.
Weil das war 61, ist dieser Film entstanden, an den Originalplätzen damals. Und ich habe weniger die Schauspieler da jetzt verfolgt, als das Szenario, in dem das alles gedreht wurde. Ah, ja. Und das ist natürlich wirklich ein sehr authentisches Stück österreichischer Kinogeschichte eigentlich. Aber ich schäme mich schon ein bisschen dafür, dass ich das Glas finde, muss ich auch sagen.
Super. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
was nicht stimmt? Naja, also wahrscheinlich glauben einige Menschen von mir, dass ich ein Killer bin mit dem Pinsel. Ja? Mhm, und das glaube ich bin ich wirklich nicht.
Na, das glaube ich eigentlich auch nicht. Nein, gar nicht sogar. Mhm. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Also das Schlimmste, was mir passieren könnte, das ist, dass man mich nett findet.
Ja. Ja, du bist sehr ehrlich in deinen Zeichnungen, aber privat würde ich sagen, bist du ausgebrochen nett oder würdest du, hast du ein Problem mit dem Wort? Das gibt's ja auch mittlerweile.
Ja, ja. Ich habe ein Problem mit dem Wort nett, weil es ist völlig unverbindlich. Also Nettigkeit ist Oberfläche.
Ja.
Und dahinter steckt eine andere Qualität, die ich suche, und das ist halt die Wahrheit. Ja, also wenn man wirklich liebenswert ist, dann hat man anderes anzubieten als Nettigkeit. Nett, ich kann mit dem Begriff nett wirklich nicht gut leben.
Ja, das ist klar. Ja. Ja. Was fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Ob sie rauchen oder nicht.
Okay. Aber sieht man ja nicht immer auf den ersten Blick. Oder meinst du jetzt tatsächlich, ob sie aktuell rauchen?
Ja.
Wir haben vorher, bevor wir das Gespräch begonnen haben, schon kurz gesprochen. Und du hast mir erzählt, du schaust gerne aus dem Fenster und beobachtest Leute.
Also natürlich habe ich da ein etwas geschultes Auge. Mhm. Und was mir als erstes auffällt, das ist, inszeniert sich jemand oder ist er echt?
Ja. Okay.
Also das merkt man schon. Mhm. Das ist ganz klar und das zeigt man auch über seine Erscheinung und über seine Oberfläche, wie man sich kleidet, wie man sich benimmt, welche Attribute man mit sich herumschleppt oder nicht. Naja, also da würde ich sagen, gibt es Auffälligkeiten, die gar nicht von der Hand zu erwischen sind und von denen ein Zeichner, wie ich auch, profitiert.
Mhm. Ich habe das auch eigentlich immer schon gern gemacht, Leute beobachten. Hast du das auch so, dass du dann anfängst, die Leute einzuteilen? Hast du so gewisse Kategorien für Leute?
Ich glaube, das werde ich wohl haben. Ja, das ist schon ganz klar. Ja. Also wenn man diese ganze Slimfit-Abteilung anschaut, die da in der letzten Zeit dieses Land regiert hat, dann war das von mir von vornherein klar, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn ich mal so sagen will. Also war die Vorsicht sofort angesagt. Ja.
Ja. Kann man auf den ersten Blick sagen, ob jemand leicht zu zeichnen ist?
Nein, das kann man nicht sagen. Nein. Einfach deswegen nicht, weil jeder Mensch hat bestimmte Eigenheiten, mit denen man sich beschäftigen kann als Zeichner. Und das ist so, wie wenn man jemanden beschreiben würde. Ja. Dann kann man das auch machen und das ist eine Form der Zuwendung, die völlig logisch ist, wenn man jemanden studiert.
Das ist ja was für jemanden, der es nicht kann, wie ich zum Beispiel, das Faszinierendste ist, oder eines der faszinierendsten Dinge, diese wesentlichen Merkmale so deutlich zu erkennen und dann wiedergeben zu können.
Naja, als ich begonnen habe, war natürlich ein Bundeskanzler Sinowatz ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ja. Das ist klar.
Ja.
Ja, der hat sich quasi selber gezeichnet. In aller positiven Zuwendung jetzt, weil das war ein unglaublich gescheiter Mensch nebenbei gesagt.
Ja.
Aber ist weit unter Wert geschlagen worden. Mhm. Und dann kam eine Generation dieser Windkanal getesteten Schöngesichter. Mhm. Und da tut man sich als Zeichner natürlich schon schwer.
Ja.
Das ist logisch. Aber es gelingt dann immer wieder über den Charakter, über das Auftreten dieser Figuren, auch dem Gesicht eine Art von Alleinstellungsmerkmal abzugewinnen, das die Figur beschreibt.
Ja. Wenn jemand merkt, er hat das Talent zum Zeichnen und er denkt, er würde auch gern Karikaturist werden, was würdest du dem raten heutzutage?
Also wenn der Wunsch da ist, Karikaturist zu werden, dann sofort zeichnen.
Ja.
Sofort zeichnen und nicht zu spekulieren, ob das jetzt erfolgreich werden kann oder angenommen wird, sondern einfach das zu tun, was aus dir herauskommt. Ja. Und wenn du dann merkst, es gibt plötzlich einen Dialog zwischen dir und deinem zeichnerischen Ergebnis, dann funktioniert das immer. Ja. Das ist ganz klar.
Ja.
Ich würde nur eben auch nach den Ereignissen von Charlie Hebdo in Paris zum Beispiel jetzt einem talentierten 13-jährigen Mädchen nicht unbedingt empfehlen, radikale politische Zeichnungen zu machen, wenn es nicht ganz klar ist, dass der Kopf oder das Wissen oder auch die Persönlichkeit schon bereit ist dafür. Denn da kann man sehr viele Fehler machen, auch ist klar. Ne?
Okay. Einfach aber auch, um ein bisschen geschützt zu sein.
Natürlich,
ja. Ja. Wie wichtig war diese Beurteilung, von der wir zuerst schon gesprochen haben, ganz kurz, diese Beurteilung von deiner Frau zu deinen Dingen, würdest du sagen, das war also ein Schlüssel auch zu deinem Erfolg?
Nein, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Sondern es ist ein sehr magischer Moment damit verbunden, dass man selbst erkennt, ob jetzt Qualität da ist oder nicht. Also das muss man schon wissen. Da gibt es keine Instanz, die ich da zulasse. Das ist auch jetzt nicht meine allerliebste. Und es ist auch nicht irgendeine Reaktion eines Mediums, das dann abdruckt. Ja, das ist auch nicht notwendig, sondern man muss schon dieses Gefühl entwickeln. Das ist Teil dieser Riesenfreude, die man hat, wenn dann etwas wirklich am Punkt ist, dass man selbst auch vertreten kann.
Ja. Aber du hast da den Entschluss gemeinsam mit deiner Frau gefasst, dass ihr zum Beispiel das Angebot der UEFA damals ablehnt. Ihr wirkt's. Ich habe das auch bei ein, zwei Interviews mir schon gedacht, wo du erzählt hast, wie das bei dir so läuft und so. Ihr wirkt's sehr eingeschworen. Ist das so?
Erstens mal ist diese Frage sehr privat.
Ach so, Entschuldigung, nein, das wollte ich nicht.
Und zweitens muss ich vorsichtig sein bei dem Thema, dass es nicht kitschig wird.
Ach so, okay.
Nein, es hat damit zu tun, dass wir natürlich mittlerweile seit 45 Jahren zusammen sind und eigentlich uns besser fühlen als je zuvor miteinander. Mhm. Das ist ja auch ein Phänomen, das man zuerst mal studieren muss, warum das so ist. Aber das Allerwesentlichste ist, dass ich als mal so 33 war ich damals und gesagt habe, ich werde ab sofort keine Aufträge mehr erfüllen, die Geld bringen, sondern jetzt will ich was machen, was mir selber entspricht und wozu ich stehen kann. Und da habe ich meiner Frau gesagt, ich würde mir jetzt gar nicht wundern, wenn du sagst, das ist eine Katastrophe, weil wir haben damals 3 Kinder gehabt, kleine. Und meine Frau ist Lehrerin und konnte ihren Job natürlich nie ausführen, weil so viele Kinder da waren. Und dann sagt das Männlein plötzlich, er macht jetzt nichts mehr für Geld. Ne? Also das war schon ein Schnitt. Und meine Frau hat damals gesagt, egal was jetzt kommt, aber wir machen das gemeinsam. Also auch das ist eine ganz große Nummer, muss ich sagen. Ja. Und das hat natürlich auch wieder positive Energie gebracht. Und so haben wir das halt miteinander geschafft. Ja? Und daher ist es ganz klar, dass diese Beziehung eine wichtige Rolle spielt in meinem Leben und auch in meiner Arbeit. Ja, das schon.
Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt noch privater wird und noch kitschiger, aber was ist der Schlüssel zu einer gelungenen Ehe, Beziehung?
Ja, da kann ich ganz schnell darauf antworten, diesen Schlüssel kenne ich nicht. Weiß es nicht.
Okay.
Aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass man sich halt gegenseitig sehr respektiert und an der Beziehung nicht aufhört zu arbeiten auch. Ja? Wahrscheinlich, habe ich gesagt. Ja? Also ich bin nicht ganz sicher.
Ja, okay. Aber du machst das so und es funktioniert.
Ja. Na, wir beide machen das. Ja.
Okay. Und das Wichtigste an einer guten Erziehung, was würdest du da sagen?
Das weiß ich nicht. Ich kenne den Begriff Erziehung eigentlich nicht.
Ah, okay.
Das ist was ganz anderes. Also wir haben in unserer Geschichte jedenfalls 4 Kinder in der Familie immer gehabt und haben halt unser Leben gelebt und die Kinder haben das beobachtet und haben ihre Schlüsse daraus gezogen. Deswegen, weil sie kluge junge Menschen waren.
Ja. Okay, ja.
Aber mehr fällt mir zum Begriff Erziehung nicht
Verstehe.
Ein.
Verstehe. Ja, ich merke, dass, okay, dass das natürlich ein problematischer Begriff ist.
Ich finde schön, dass du auf diese Ebene eingehst mit mir. Das ist ein tolles Gespräch, das wir jetzt führen. Okay. Weil da liegt immer so viel in der Luft in meinen Antworten. Ich weiß das ganz genau. Wenn ich sage, nett ist ein Begriff, mit dem ich nicht umgehen will oder Erziehung, oder dann bist du der versteht, was dahinter unter Umständen lauern könnte. Ja, das ist eine hohe Qualität eines Gesprächs.
Dankeschön. Es gibt 2 Arten von Menschen, nämlich?
Aufrechte Menschen und verlogene Menschen.
Früher war nicht alles besser, aber
jetzt haben wir die Chance, es zu beweisen.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
eine Verbindung von Dummheit und Präpotenz erfolgreich sein kann.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
Manipulation Teil der politischen Realität ist.
Die Geschichte des Sebastian Kurz zeigt, dass
das Marketing nicht alles ist.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
dass diejenigen, die es in die Öffentlichkeit gebracht haben, am eindeutigsten dafür abgestraft werden.
Die Sache mit dem Klimawandel ist deswegen so schwierig, weil?
Weil die Dimension nicht in der Lage ist, Lösungen im Augenblick sichtbar zu machen.
Die Digitalisierung ist ein Segen und ein Fluch, weil?
Weil sie beides hat. Weil sie sowohl das eine als auch das andere ist.
Das Schöne am Älterwerden ist,
dass damit eine Art von Entspanntheit einhergeht, die man als junger Mensch gar nicht ahnen kann.
Das Schlimme am Älterwerden ist,
dass man sich überlegt, ob man noch weiter rauchen sollte oder nicht.
Okay. Wenn ich Gefühle in Farben einteilen müsste, würde ich sagen,
Leben ist für mich grün, Lust ist für mich rot und Melancholie ist für mich dunkel.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer, glaubst du?
Ich bin überzeugt davon, dass es ein anderer Ort ist und hoffe, dass es ein besserer ist.
Ja. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehe ich mich hoffentlich noch genauso verliebt in mein Leben, wie ich es heute bin.
Ja, jetzt kommen wir schon eher gegen Ende, aber das ist trotzdem, ich möchte da einmal nur einhaken, weil du, das ist so interessant bei dir, du machst so an, einfach an du bist verliebt in dein Leben, das kann man.
Ja.
Und das warst du auch immer.
Ja. Ich bin auch verliebt in das Scheitern in meinem Leben, ja, weil das auch dazugehört.
Ja.
Also da gibt es keinen anderen Anspruch. Aber dass diese Dinge sich wirklich täglich neu öffnen und dass man täglich neue Möglichkeiten hat, das ist wirklich ein tolles Prinzip und das ist gut so.
Ich finde das, also ich glaube da das vor allem, aber das höchste ist das Prinzip einfach auch des Lebens, dass man immer wieder die Möglichkeit kriegt, zu probieren, zu machen.
Zu riskieren, sich selbst zur Diskussion zu stellen, vor sich selber, auch das überprüfen und so weiter. Also diese Art von Lebendigkeit ist ein unglaublicher Energiepool, den man ausschöpfen kann.
Ja.
Zahlt sich aus zu leben.
Ja. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Das Leben des Harderer vielleicht. Und würde wahrscheinlich ein Comic werden.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke für dein Gespräch und die Einladung in diese Pension. Hat mich sehr gefreut.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Okay. Bist du Vegetarier?
Nein, bin ich nicht.
Croissant oder Topfengulatsche?
Topfengulatsche.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Arthouse oder Blockbuster?
Blockbuster.
Batman oder Spider-Man?
Ich glaube Batman, ja.
Columbo oder James Bond?
Columbo.
Hans Moser oder Paul Löwinger?
Naja, Hans Moser.
Vicky oder Biene Meier?
Vicky.
Baba Papas oder Teletubbies?
Auf jeden Fall Teletubbies.
Wirklich?
Ja, aber wirklich. Das sage ich erst absichtlich.
Disney oder Marvel?
Marvel.
PlayStation oder Xbox?
PlayStation.
Schach oder Schnapsen?
Schach.
Googeln oder zum Arzt gehen?
Arzt gehen.
Shoppen oder im Internet bestellen?
Shoppen. Moment, shoppen. Nein, also shoppen nicht
gerade. Dann sagen wir einkaufen. Also, einkaufen.
Einkaufen. Einkaufen. Ja.
Landstraße oder Plus City?
Landstraße.
Urfa oder Leonding?
Leonding.
Altstadt oder Lentos?
Lentos.
Böstlingberg oder Ars Electronica?
Böstlingberg.
Bleistift oder Kuli?
Bleistift.
Tusche oder Wasserfarben?
Wasserfarben.
Zeichnen oder Malen?
Beides.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Stones.
Ramones oder The Clash?
Clash.
Picasso oder Andy Warhol?
Naja, Picasso.
Klimt oder Van Gogh?
Van Gogh.
Dürer oder Da Vinci?
Da Vinci.
Basquiat oder Banksy?
Banksy.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Zelt.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Ah, frieren? Okay. Ja, okay. Eigentlich ja. Frieren.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Auf Wiedersehen.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.